Ich möchte am Anfang noch kurz auf dieses Heft noch einmal hinweisen, das in den Hauskreisen als Diskussionsgrundlage dienen sollte. Und da drinnen, so war das gedacht, ist eine kleine Box, wo man bei der Predigt irgendwelche Notizen oder was machen kann, damit man das dann in den Hauskreisen diskutiert. Gut. Ich verkündige die gute Nachricht von Christus aus Überzeugung. Das ist das Thema heute. Die gute Nachricht. Wir wollen uns während der Predigt drei Fragen stellen. Erstens, was ist eigentlich der Inhalt unserer Verkündigung, also der Inhalt dieser guten Nachricht? Zweitens, mit welchem Ziel verkündige ich die gute Nachricht? Und drittens, was brauche ich dazu, um sie zu verkündigen? Ich habe das da genannt, die Grundlage der Verkündigung. Aber was brauche ich dazu, passt eigentlich besser. Also was ist die Grundlage der Verkündigung? Der Inhalt der Verkündigung. Ich habe gestern Abend ungefähr ein Drittel von der Predigt rausgeschmissen. Deswegen möchte ich von dem Punkt eigentlich eher nur mehr die Zusammenfassung geben und euch das dann im Hauskreis überlassen. Aber wir lesen in 1. Johannes 1, dort steht, schreibt der Johannes, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Wir haben den Vers heute schon gehört. Das ist der Lernvers für diese Woche. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch. Und wenn wir das lesen und wenn wir davon ausgehen, dass wir die Bibel nicht schon alle auswendig kennen und eh schon alle Antworten parat haben aus den Kinderstunden, dann stellt sich bei dieser Aussage natürlich die Frage, wer verkündigt wem was? Und wir könnten den ganzen Text durchstudieren, um rauszufinden, wer wem was verkündigt. Aber wie gesagt, den Teil habe ich mal rausgeschmissen. Auf das Wem möchte ich trotzdem kurz eingehen. Wem verkündigt der Johannes? In erster Linie könnte man sagen, er verkündigt Menschen, die genauso sind wie du und ich. Nur, dass sie halt 2000 Jahre vor uns gelebt haben, und zwar im Römischen Reich, aber vermutlich waren auch Steirer dabei. Okay? Aber die interessante Frage ist, wie haben diese Leute gedacht? Natürlich haben wir heute keine Antwort mehr auf diese Frage und man könnte das vielleicht irgendwie geschichtlich versuchen nachzuforschen und irgendwelche alten Tagebücher zu finden, dann wüsste man vielleicht, wie Einzelne gedacht haben, aber das habe ich nicht gemacht und das kann ich auch gar nicht. Was ich aber gemacht habe, ist, dass ich mich ein bisschen befasst habe mit dem, wie eigentlich die griechische Philosophie sich vorher entwickelt hat, die paar hundert Jahre vorher. Und die griechischen Philosophen haben sich wenig überraschend ähnliche Fragen gestellt wie wir heute. Und eine davon war, wie hat es mit der Erde alles angefangen? Was war eigentlich der Anfang? Was ist der Ursprung für das, was es heute alles gibt? Und da hat es einen Typen gegeben, 600 vor Christus, der hat gesagt, im Anfang war das Wasser. Das ist dann widerlegt worden. Der Nächste ist hergegangen und hat gesagt, na, völliger Blödsinn, im Anfang war die Luft. Und dann ist einer hergegangen, 500 vor Christus, und hat gesagt, im Anfang war das Wort. Was meint er mit Wort? Er meint kein gesprochenes Wort oder geschriebenes Wort, so wie wir das heute vielleicht interpretieren würden, sondern mit Wort hat er gemeint eine allumfassende Logik, irgendein Grundprinzip, das alles beschreibt. Und das macht auch Sinn, dass das im Anfang war. Und andere Philosophen haben den Gedanken aufgegriffen und haben das begonnen mit Gott gleichzusetzen. Sie haben gesagt, dieses Wort, diese Logik, das war Gott. Alles ist durch diese Logik erschaffen worden, durch diese abstrakte Kraft. Und einer hat zu Lebzeiten Christi gesagt, dieses Wort war der Erstgeborene Gottes, ein griechischer Philosoph. Es ist interessant, dass die Philosophen auf die Aussage kommen, im Anfang war das Wort. Wenn wir uns überlegen, sind wir mit unserer heutigen Wissenschaft eigentlich keinen Schritt weiter. Wenn ich das richtig verstanden habe, wenn wir heute die Leute fragen, was war vor dem Urknall, dann sagen sie im Wesentlichen nichts anderes wie, davor war das Wort. Davor war ein Grundprinzip, eine Logik, eine Kraft, die muss es gegeben haben. Und ich denke, die Leute, die den Johannesbrief zum ersten Mal gelesen haben, die waren geprägt von diesem Denken. Die haben gewusst, in ihrer Gesellschaft ist ein Denken da, das sagt, im Anfang war das Wort. Wer verkündigt wem was? Ich denke, die Zusammenfassung, wenn wir diese Stelle studieren würden, wäre, Johannes und andere verkündigen Leuten, die im ersten Jahrhundert im Römischen Reich gelebt haben und von griechischer Philosophie geprägt waren, wie sie das Wort des Lebens erlebt haben. Und das ist eine herausfordernde Aussage. Sie behaupten, dass sie dieses Wort, diese allumfassende Logik erlebt haben. Wenn wir uns das Johannesevangelium anschauen, also das, wo Johannes die gute Nachricht von Christus aus Überzeugung schriftlich verkündigt, dann beginnt das ein Evangelium mit der Aussage, im Anfang war das Wort. Und wenn man sich irgendwie im Hinterkopf behält, was die Leute damals gedacht haben, dann könnte man jetzt an der Stelle ganz kritisch fragen, ob das nicht einfach nur griechische Philosophie ist, was er da einbaut. Wollte er besonders schlau wirken? Oder warum macht er das? Johannes sagt, dass das Wort Gott war. Auch der Gedanke war den griechischen Philosophen nicht ganz fremd. Und es ist vielleicht für uns befremdlich, dass die gute Nachricht von Johannes mit griechischer Philosophie anfängt. Und trotzdem bringt es der Johannes auf den Punkt. Er sagt, das Wort wurde Fleisch, das Wort wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Und an diesem Punkt kann keiner mehr sagen, dass es sich um irgendeine abstrakte Logik oder undefinierte Kraft handelt. Es geht um einen Gott, der Mensch wird. Die gute Nachricht beginnt damit, dass der allmächtige Gott, der ewig war, der vor allem war, Mensch geworden ist. Das ist was, das wird keiner von uns daherinnen jemals in seinen Kopf reinkriegen, glaube ich. Aber wir glauben es. Wir sind davon überzeugt, oder? Gott ist Mensch geworden. Naja, wozu sollte Gott Mensch werden? Könnte man weiterfragen, wenn man die gute Nachricht so hört. Und der Johannes beantwortet das zwei Kapitel später. Er sagt, das Motiv war Liebe. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, dass die Welt durch ihn gerettet wird. Aha, gute Nachricht, oder? Gott ist Mensch geworden, um die Welt zu retten. Aber Rettung? Moment einmal. Stell dir vor, du gehst am Samstag in der Früh durch die Herrengasse, spazierst durch und auf einmal kommt da ganz aufgeregt ein Passant entgegengelaufen, winkt da schon von Weitem, ruft dich, du bist da gar nicht sicher, ob er dich meint, weil du ihn eigentlich gar nicht kennst. Und er schreit dazu, warten Sie, stehen bleiben, kommt her, ganz außer Atem bleibt er vor dir stehen und sagt er, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Wie würdest du reagieren? Natürlich wärst du neugierig, oder? Eine gute Nachricht ist immer gut. Was ist seine gute Nachricht? Seine gute Nachricht ist, die Rettung ist unterwegs. Haha. Ich brauche ja gar keine Rettung, ich wollte nur spazieren gehen. Also der Punkt ist, dass die gute Nachricht einer Rettung nur dann eine gute Nachricht ist, wenn ich weiß, dass ich eine Rettung brauche. Brauche ich eine Rettung? Wenn ich in das Johannesevangelium schaue, dann steht, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Die Bibel sagt ganz klar, dass jeder Mensch gerichtet ist, dass auf jeden Mensch ein ewiger Tod wartet. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann ist die Nachricht einer Rettung eine gute Nachricht, sonst nicht. Und wenn wir sie verkündigen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass keiner sie als gute Nachricht versteht, wenn er sich nicht bewusst ist, dass er eine Rettung braucht. Also diesen Aspekt, den darf man nicht weglassen. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern er wird ewiges Leben haben. Das ist die gute Nachricht. Der Paulus fasst es in ein paar Sätzen zusammen. Ich tue euch, Brüder, das Evangelium kund. Erstens, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Zweitens, dass er begraben wurde. Drittens, dass er auferweckt worden ist am dritten Tag. Drei Punkte. Wenn es keine Auferstehung gäbe, dann wäre Christus gar nicht auferweckt worden. Und wenn er nicht auferweckt worden wäre, dann wäre der Sonntag da sinnlos, die Predigt da sinnlos und alles, was wir glauben, sinnlos. Also davon sollte man schon überzeugt sein. Der Inhalt der Verkündigung. Wie könnten wir den Inhalt unserer Verkündigung zusammenfassen? Erstens, in Jesus ist Gott Mensch geworden. Zweitens, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Drittens, Jesus ist auferstanden. Und viertens, wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Das ist die gute Nachricht. Nichts anderes, nichts weniger und nichts mehr. Das ist eine praktische Anwendung, oder? Vielleicht hast du das jetzt zum ersten Mal gehört. Wenn ja, dann war es wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Aber wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Hast du ewiges Leben? Wenn nicht, dann solltest du vielleicht darüber nachdenken, ob du das nicht haben möchtest und wie du das kriegen könntest. Und hier in dem Raum sitzen einige Leute, die davon überzeugt sind, ewiges Leben zu haben. Und den kannst, nachdem das hier aus ist, richtig nerven. Okay? Die sollen das beantworten, wie man zu diesem ewigen Leben kommt. Wir müssen ja üben. Deswegen machen wir ja das Ganze. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Damit beginnt der Johannes seine gute Nachricht und wir haben schon festgehalten, dass das Wort kein Produkt von griechischer Philosophie ist, sondern dass es um einen Gott geht, der Mensch wird. Aber warum wählt Johannes so einen Einstieg? Warum fängt er mit griechischer Philosophie an in der Bibel? Und ich denke, die Antwort ist Rücksicht und Wertschätzung. Der Johannes hat sich, als er überlegt hat, wem er die gute Nachricht verkündigt und wie er die gute Nachricht verkündigt, hat er darüber nachgedacht, wie denken diese Leute. Und er hat sie in ihrem Denken abgeholt. Er hat sie nicht lustig gemacht darüber, wie sie denken und sich drüber gestellt und gesagt hat, ah, die mit ihrer Evolution oder was, die sind ja so dumm. Sondern der hat sie dort abgeholt. Der hat gesagt, ihr glaubt an ein ewiges Wort, gar nicht so dumm, aber denkt einen Schritt weiter. Ich denke, dass er diese griechische Philosophie mit reinnimmt, ist ein Zeichen von Rücksicht und Wertschätzung. Und doch sehen wir, dass er die Botschaft um nichts verwässert. Er kommt auf den Punkt, er sagt, dieses Wort ist Mensch geworden. Das können wir uns abschauen, oder? Dass wir die Leute dort abholen, wo sie stehen. Dass wir uns mit dem Denken unserer Gesellschaft auseinandersetzen und dass wir uns nicht arrogant drüber stellen und meinen, die sind eh alle dumm, weil sie nicht an die Bibel glauben. Das könnte eine Seite sein, auf der man vom Pferd fällt. Die andere könnte sein, die Botschaft zu verwässern. Und auch das sehen wir, dass das in den Evangelien nicht passiert ist. Und auch da können wir lernen, dass uns das nicht passiert. Wenn wir das Johannesevangelium weiter studieren würden, dann würden wir rausfinden, wer die Leute sind, die die Herrlichkeit des fleischgewordenen Wortes angeschaut haben. Wir würden Namen finden und wir könnten anschauen, was die Leute verkündigt haben, teilweise schriftlich oder auch aufgezeichnet. Wir könnten uns fragen, was ist die politische Situation der Leute, die ihre Sachen gelesen oder gehört haben? Was ist die wirtschaftliche Situation der Leute, die ihre Sachen gelesen oder gehört haben? Und wenn wir diese Fragen beantworten, dann wird es richtig spannend, weil dann werden wir feststellen, dass ein Matthäus rücksichtsvoll und wertschätzend ist, dass ein Markus rücksichtsvoll und wertschätzend ist, dass ein Lukas rücksichtsvoll und wertschätzend ist, dass ein Petrus rücksichtsvoll und wertschätzend ist, dass ein Paulus rücksichtsvoll und wertschätzend ist und dass doch kein einziger von ihnen irgendwie die Botschaft verwässert. Das sollten wir auch so machen, wenn die das alle so gemacht haben. Was ist das Ziel unserer Verkündigung? Gut, einige von euch sind in Kinderstunden aufgewachsen. Das Ziel der Verkündigung, Bekehrung, ganz klar, oder? Aber ist das alles? Ist es damit getan? Na gut, die, die schon länger in die Kinderstunde gehen, ergänzen das und sagen, ja, Gemeindewachstum, oder? Andere sind vielleicht ein bisschen pragmatischer und sagen, ich mache es halt aus Gehorsam. Aber wenn ich ehrlich bin und in mein Leben schaue, dann muss ich zugeben, dass meine Ziele nicht immer ganz so lauter sind. Bei mir ist auch ganz sicher eine Motivation, die mitspielt, die Selbstgerechtigkeit. Obwohl ich weiß, dass es falsch ist, bilde ich mir immer noch ein, dass wenn ich anderen Leuten von Jesus erzähle, dass ich vor Gott dadurch irgendwie besser dastehe. Sorry. Und was noch trauriger ist, Stolz. Ich bilde mir ein, dass ich für euch besser dastehe. Okay? Ich habe ursprünglich vorgehabt, dass ich jetzt sagen möchte, ich hoffe, dass ich nicht der Einzige mit dem Problem bin, aber um der Sache willen hoffe ich, dass ich schon der Einzige bin. Dann ist es noch peinlicher für mich, aber egal. Welches Ziel hat der Johannes gehabt mit seiner Verkündigung? Bevor wir die Frage beantworten, möchte ich jetzt wirklich weit ausholen und eine ganz andere Frage stellen, nämlich die Frage, wie groß Gott ist. Und ich möchte mir für die Frage wirklich viel Zeit nehmen. Und am Schluss werden wir drauf kommen, dass wir keine Antwort drauf haben. Aber ich möchte mir die Zeit wirklich nehmen, weil ich denke, dass es in einer Predigt immer Existenzberechtigung hat, über die Größe Gottes nachzudenken. Wie groß ist Gott? Wir beginnen unsere Überlegungen mit einem kleinen Elektron. Ihr seht es. Ja, da. Es ist ein bisschen zu klein. Schauen wir uns das nächstgrößere an, das Atom. Auch noch relativ klein. Wir wissen, aus vielen Atomen setzt sich ein Molekül zusammen. Und wenn wir ganz viele Moleküle zusammengeben, dann landen wir bei einer Zelle. In dem Fall sind es schon zwei Zellen oder mehrere, die was vorhaben. Davon verschmelzen sich, sie beginnen sich zu teilen, sie beginnen sich noch einmal zu teilen und ein paar Wochen später, das ist ein Fehler im PDF, das sollte 9 heißen, ein paar Wochen später merken wir, dass sich diese Zellen nicht völlig planlos irgendwie teilen, sondern dass da ein ganz raffinierter, ausgeklügelter Plan dahinter steht und dass die mit ihrer Teilung was ganz Bestimmtes vorhaben. Und ein paar Monate später sehen wir einen Menschen, der die Welt ganz eigenständig und wahrnehmen wird, eigenständig denken wird, eigenständig fühlen wird, eigenständig handeln wird. Und in den ersten Jahren ist es ein Wahnsinn, was dieser Mensch dazu lernt. Ich wünschte, ich könnte noch so lernen. Und es ist faszinierend zu sehen, wie begeistert der von der Schöpfung ist. Und was den noch begeistert, der staunt über das Rascheln von Herbstblättern, der staunt über Steinchen, die in ein Wasser fallen, der staunt über Obst in einem Eisbecher. Das sind Sachen, über die staun ich nimmer. Ich bin viel zu abgestumpft, als dass ich noch über sowas staunen würde. Aber die Natur, die ist so gewaltig, dass selbst der abgestumpfteste von uns irgendwann wieder an den Punkt kommt, wo er staunen wird. Unser Planet bietet Naturschauspiele, die sind so groß, die meisten davon werden wir wahrscheinlich nie live sehen, aber wir können einfach nur staunen, wenn wir sie sehen. Und schon allein die Fotos sind faszinierend. Und selbst wenn wir das alles gesehen hätten und da aus dem Staunen herausgekommen wären, dann könnten wir ein bisschen weiter über unseren Planeten hinausschauen und wir würden zu einem anderen Planeten kommen, der Sonne, ungefähr 100-facher Durchmesser von der Erde, circa 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und die Wiki sagt ganz, also Wikipedia sagt ganz trocken, die Sonne ist ein durchschnittlich großer Stern im äußeren Drittel der Milchstraße. Schön, durchschnittlich groß. Wir wissen, die Sonne ist nicht der einzige Stern in unserer Milchstraße. Nach heutiger Schätzung sind es ungefähr 100 bis 300 Milliarden. Sehen wir eh, oder? Wenn wir in den Himmel raufschauen. Nein, was wir sehen, sind ungefähr 3000. Die Milchstraße, das ist übrigens unsere Galaxie. Und wenn ich unsere sage, dann meine ich, da ist unser Sonnensystem drin. Aber gleichzeitig stellt sich uns die Frage, wenn das unsere Galaxie ist, gibt es dann auch andere Galaxien? Und um diese Frage zu beantworten, wandern wir weiter. Wir versuchen an den Rand der Milchstraße zu reisen, finden auf dieser Reise faszinierende Naturschauspiele, wie zum Beispiel da die Säulen der Schöpfung mit einer Höhe von 4 Lichtjahren. Sagt niemand was, mir auch nicht. Faszinierend. Und wir finden drauf, die Milchstraße ist nicht, wir finden raus, die Milchstraße ist nicht die einzige Galaxie. Dahinter gibt es noch andere Galaxien. Es gibt Galaxiehaufen. Die Wiki sagt zu dem Haufen, in dem die Milchstraße sich befindet, die lokale Gruppe. Ist der Galaxiehaufen, dem die Milchstraße angehört. Und daneben gibt es noch die Andromeda-Galaxie und ungefähr 60 Zwerggalaxien in diesem lokalen Haufen. Wobei das Zwerg muss man wahrscheinlich ein bisschen differenziert betrachten, im Kontext mit Galaxien. Lokale Gruppe, Galaxiehaufen, das klingt schon richtig krass. Und wenn man sich überlegt, dass die Namensgebung lokale Gruppe ist, dann fragt man sich, ob nicht auch die lokale Gruppe Teil von etwas Größerem ist. Tatsächlich ist es, der Galaxiehaufen, in dem sich unsere Milchstraße befindet, ist Teil vom sogenannten Virgo-Superhaufen. Ich finde es immer lustig, dass uns sogar in der Sprache schon die Wörter dafür ausgehen, man Superhaufen. Das, ja. Der Superhaufen besteht aus 100 bis 200 Galaxiehaufen. Und in seiner Mitte liegt der Virgo-Galaxiehaufen, der aus circa 2000 Galaxien besteht. Und jetzt haben sie die Umgebung von dem Virgo-Superhaufen untersucht und haben in der Umgebung ungefähr 130 Superhaufen gefunden. Also Superhaufen, so ein Galaxiehaufen mit Galaxien. Ja. Und wir wissen, das ist noch lang, lang, lang nicht alles. Staunt irgendwer? Wenn ich mir das durchüberlege, dann komme ich schon ins Staunen. Auch wenn ich es in den Kopf reinkriege, aber es ist schon zum Staunen, oder? Und in diesem Staunen schlagen wir die Bibel auf, 1. Mose 1, und wir lesen, und Gott sprach, und es wurde. Bäm. Schon arg. Du zählst nach, wie viele Wörter hat Gott gebraucht, um das alles zu schaffen. Ich kann nicht einmal ein Glas Wasser schaffen. Wie groß ist Gott? Wir können es nicht beantworten. Wir können es uns nicht einmal im Ansatz vorstellen, aber wenn wir unsere Schöpfung anschauen, dann merkt man, dass es so unvorstellbar groß ist. Die eigentliche Frage war, welches Ziel hat Johannes mit seiner Verkündigung? Und das möchte ich jetzt verraten. In unserem Text sagt der Johannes, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Und er schreibt von sich und denen, die verkündigen, unsere Gemeinschaft ist mit Gott. Das ist ein Vers, den wir schon 100-mal gelesen haben. Das ist ein Vers, der uns null vom Hocker haut. Aber wenn wir uns noch einmal vor Augen führen, wie groß dieser Gott ist, was ist das dann für eine krasse Aussage, dass wir Gemeinschaft mit dem Gott haben können? Und der Johannes schreibt, wir verkündigen euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus. Sein Ziel ist nicht weniger, als dass Menschen Gemeinschaft mit Gott kriegen. Mit diesem unvorstellbar großen Gott sollen wir Gemeinschaft haben dürfen. Das ist ein ziemlich hohes Ziel. Und interessant ist da auch die Richtung. Und ihr denkt, das ist was, was uns vielleicht da bei der Verkündigung irgendwie beeinflusst. Unser Ziel ist nicht, dass wir Gemeinschaft mit den anderen haben, sondern dass sie Gemeinschaft mit uns haben. Und das ist vielleicht normalerweise arrogant, aber nicht, wenn man Gemeinschaft mit Gott hat. Dann ist es schon richtig, dass es in die Richtung geht, oder? Wenn wir uns überlegen, wie groß dieser Gott ist und was es bedeutet, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen, dann frage ich mich, wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich für diese Gemeinschaft? Ich meine, was ist das für ein geniales Vorrecht und wie gehe ich damit um? Nehme ich mir Zeit für die Gemeinschaft mit Gott? Und wenn ich anderen verkündige, was ist das Ziel? Sind es irgendwelche Motivationen wie Stolz oder Selbstgerechtigkeit? Oder ist mein Ziel eine Gemeinschaft, die auf Gott ausgerichtet ist? Dritter Punkt. Was brauche ich, um zu verkündigen? Das Thema von der Predigt heute ist ja, ich verkündige die gute Nachricht von Christus aus Überzeugung. Überzeugung. Das wollen wir mal so als Werkzeug der Verkündigung hernehmen. Überzeugung. Wovon bin ich überzeugt? Die Frage habe ich mir gestellt, intensiv, seit ich weiß, dass ich die Predigt halten sollte. Und die Frage ist zach. Da gibt es schlaflose Nächte. Ich meine, die Sachen, an die wir glauben, die sind so groß und so abstrakt. Wie kann ich sagen, dass ich von dem überzeugt bin? Bin an der Frage irgendwie nicht weitergekommen und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, ja, was ist überhaupt Überzeugung? Und selbst mit der Frage habe ich mir schwer getan. Und ich gebe euch die Zusammenfassung, auf die ich nach langem Denken gekommen bin. Das klingt jetzt so einfach, ich habe lange dafür gebraucht, spricht entweder gegen mich oder ich habe gut zusammengefasst. Auf jeden Fall, Überzeugung ist kein Gefühl. Ich habe gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Überzeugung ist auch kein Wissen. Wissen ist was anderes wie Überzeugung. Überzeugung ist kein Verständnis. Jetzt möchte ich verraten, was Überzeugung ist und das Ergebnis ist vielleicht ein bisschen enttäuschend. Überzeugung ist Überzeugung. Überzeugung ist was völlig Eigenstehendes. Das kann ich nicht durch irgendein anderes Wort beschreiben oder durch irgendwas anderes ersetzen. Überzeugung ist was Eigenes. Und das macht es für mich ein bisschen schwierig, weil die anderen Sachen sind irgendwie messbar. Ich meine, meine eigenen Gefühle kann ich wahrnehmen, mein Wissen kann ich messen und mein Verständnis können andere messen. Aber wie schaut's mit der Überzeugung aus? Gibt's irgendwas, was mir bestätigt, dass ich überzeugt bin? Gibt's irgendein Maß für Überzeugung? Ja, auf die komme ich noch. Genau. Gibt es ein Maß für Überzeugung? Der Vorschlag war gerade Erfahrung, auf das bin ich auch gekommen. Aber ich habe noch ein paar andere Sachen zusammengefasst. Danke trotzdem. Ich denke, dass Gefühl, Wissen und Verständnis sehr wohl berechtigte Maßstäbe für Überzeugungen sind. Das heißt nicht, wir sollten unsere Überzeugungen nur am Gefühl messen, weil das kann uns ziemlich leicht betrügen. Aber ich denke schon, dass diese Dinge auch mit ein Hinweis für unsere Überzeugungen sein können. Was ich sage, kann auch ein Maß für meine Überzeugung sein, aber ich kann relativ gut lügen, also es ist auch nicht unbedingt ein sehr verlässliches Maß. Was ich denke, kann auch ein Maß für Überzeugung sein, aber ich kann mir gut selber belügen. Also ist selbst mein Denken nicht unbedingt ein absolutes Maß. Was ich tue, könnte auch ein Maß für Überzeugung sein, aber selbst mit meinem Tun könnte ich mich belügen. Ich habe mir die Frage gestellt, ob mein Handeln wirklich ein Maß dafür ist, wie überzeugt ich von was bin, oder ob mein Handeln nicht eher ein Maß dafür ist, wie selbstdiszipliniert ich bin. Und die Antwort auf diese Frage hat mir mein Sohn gegeben, der noch nicht reden kann. Aber als ich ihn in dieser ganzen Nachdenkphase beobachtet habe, bin ich zu folgender Frage gekommen. Woher wissen die Anna und ich eigentlich, dass der Luki von unserer Liebe ihm gegenüber überzeugt ist. Der Typ kann wenige Wörter sagen, kann wahrscheinlich keinen Gedanken irgendwie ausformulieren und trotzdem sehe ich ganz klar, der hat eine Überzeugung. Der ist überzeugt davon, von seinen Eltern geliebt zu sein. Wie gibt's das? Was ist Überzeugung? Und die Antwort war, es ist sein Verhalten. Wenn ich sehe, wie er sich verhält, dann beweist mir das, dass er von der Liebe überzeugt ist. Und jeder, der ungefähr ein Kind in unserem Alter hat oder sich an das Alter zurückerinnern kann, oder vielleicht ist das dann bei Älteren auch noch so, aber jeder, der in der Situation ist, der hat vielleicht ein ganz neues Verständnis von dem, was Freimütigkeit heißt, oder? Ich meine, die Kinder scheißen sie nix, oder? Das Verhalten ist sicherlich ein gutes Maß für Überzeugung, das langfristige Verhalten. Und es gibt noch ein Maß, auf das ich gekommen bin, nämlich das Maß, wie ich unter Druck auf Dinge reagiere. Und als ich begonnen habe, die Predigt vorzubereiten, da habe ich Gott gebeten, dass er mir zeigt, was meine Überzeugungen sind und dass er meine Überzeugungen festigt. Und ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Druck gehabt wie in den letzten 2 Wochen. Ich glaube schon, dass ich normal relativ belastungsfähig bin, aber die letzten 2 Wochen waren echt zart. Und wenn man die anderen nicht viel Rückendeckung geben hätte und andere, dann würde ich heute nicht dastehen. Und wenn ich nicht Überzeugungen hätte, nämlich die Überzeugung, dass die Zeit, die ich in diese Predigtvorbereitung investiert habe, dass ich die Zeit nicht verlieren werde bei anderen Terminen, die ich übermorgen zum Beispiel habe. Denk, Druck ist was, das zeigt uns unsere Überzeugungen. Und einen letzten Maßstab habe ich noch gefunden, mit dem hoffentlich keiner von uns je messen muss. Also Druck zeigt, was drinnen ist. Ein letzter Maßstab, mit dem hoffentlich keiner von uns je messen muss, wofür wir sterben würden. Aber welches von diesen Maßen ist wirklich zuverlässig? Ich denke, sie sind unterschiedlich zuverlässig, aber ich denke, dass wir als Menschen auch gut fähig sind, uns selber zu belügen. Und deswegen schlage ich vor, anstatt dass wir irgendwie versuchen, ein System zu suchen, das uns unabhängig von Gott macht, wo wir sagen können, ich kann jetzt meine Überzeugung selbst messen und gestern habe ich 75 Überzeugungen gehabt und morgen habe ich 78 und jetzt brauche ich Gott nicht mehr, weil ich weiß, was meine Überzeugungen sind. Also anstatt uns unabhängig von Gott zu machen, sollten wir immer wieder beten lernen. Wir sollten beten, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Darum geht's bei Überzeugungen. Gott prüft sie. Und er kann uns zeigen, was unsere Überzeugungen sind und wo wir vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Machen wir das zu einem regelmäßigen Gebet. Bin mir sicher, dass es uns ändern wird. Gibt es ein Maß für Überzeugung? Wir haben jetzt geantwortet mit Ja. Und die Frage ist, oder die Feststellung ist jetzt, okay, aber wenn wir unsere Überzeugungen messen können, dann können doch auch andere unsere Überzeugungen messen. Und da wird es jetzt ein bisschen kritisch, weil jetzt müssen wir nämlich aufpassen, was wir verkündigen. Das sind unsere Überzeugungen, das sind die Dinge, mit denen wir unsere Überzeugungen messen können. Und ein paar davon sind sichtbar für andere. Mit denen können Sie messen. Sie können messen, was ich sage, was ich tue, wie ich mich verhalte, wie ich unter Druck reagiere oder wofür ich sterben würde. Ich muss aufpassen, was ich verkündige. Ich kann nicht sagen, dass ich ewiges Leben habe und dann habe ich nie Zeit für irgendwen. Ich kann nicht zu meinen Freunden gehen und sagen, dass ich Kind von einem allmächtigen Gott bin und dann zeige ihnen, dass ich dauernd Sorgen habe. Ich kann ihnen nicht erzählen, dass ich durch Gnade erlöst bin und dabei bin ich unbarmherzig und nachtragend. Und ich kann ihnen nicht sagen, dass Schätze im Himmel auf mich warten und dann sammle ich um jeden Preis alle Schätze, die ich auf der Erde kriegen kann. Das macht keinen Sinn. Das spricht nicht von Überzeugung. Wenn so ein Widerspruch da ist. Gandhi hat einmal gesagt, ich mag euren Christus, mir gefallen aber eure Christen nicht. Eure Christen unterscheiden sich so sehr von eurem Christus. Wow, Die Aussage hat zwei Seiten. Einerseits wird es der Gandhi nie als Entschuldigung hernehmen können, aber andererseits wird es uns herausfordern, dass nicht unsere Freunde einmal ähnliche Dinge sagen, weil sie uns kennen. Schauen wir, dass wenn wir was verkündigen, dass wir nur gelebte Überzeugungen verkündigen. Ich habe es so formuliert, lieber eine gelebte Überzeugung nicht verkündigt, als eine verkündigte nicht gelebt. Johannes und die anderen, die verkündigt haben, die waren überzeugt von dem, was sie verkündigt haben. Das sehen wir an dem, was sie gesagt haben, was sie getan haben, wie sie sich verhalten haben, wie sie unter Druck reagiert haben und wofür einige von ihnen sogar gestorben sind. Letzte Frage. Wie komme ich zu Überzeugungen? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Folgende Antworten. Erstens, auseinandersetzen mit Gottes Wort. Ich muss mich mit Gottes Wort auseinandersetzen, sonst weiß ich ja nicht einmal, was meine Überzeugungen sein sollten. Zweitens, ich muss dem Wort Gottes Glauben schenken. Und drittens, ich muss danach handeln und dann werde ich Gott erleben. Da kommt jetzt die Erfahrung ins Spiel. Dann werde ich Gott erleben. Was bedeutet auseinandersetzen mit dem Wort Gottes? Es bedeutet in allererster Linie die Bibel zu lesen. Okay, das bedeutet zuerst. Sorry, dass ich das jetzt sage, aber es bedeutet nicht zuerst, Predigten von John Piper zu hören, Kommentare von John MacArthur zu lesen, Bücher von Bill Hybels zu lesen oder Lobpreismusik von Hillsong zu hören oder selber zu singen. Das sind vielleicht Sachen, die uns weiterhelfen und die unsere Überzeugungen mitfestigen können, aber unsere erste Anlaufstelle ist und bleibt die Bibel. Und das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das behauptet der Paulus, der sagt nämlich, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt und die Verkündigung aus dem Wort Christi kommt. Also ich habe zitiert, ich bin nicht der Böse. So, dann muss ich dem Wort Gottes Glauben schenken. Das ist was, was Gott immer wieder von seinen Leuten fordert. Glauben. Noah, bau dir irgendein Riesenschiff mitten am Trockenen. Abraham, geh in ein Land, das du nicht kennst. Abraham, nimm deinen einzigen Sohn, den du liebst, und opfere ihn. Mose, geh zurück zu dem Pharao, vor dem du einst davongelaufen bist, und fordere von ihm, dass er ein ganzes Volk freilässt. Mose, schickt das Volk Israel, das Verzweifelte, Richtung Meer, und dann hebt deinen Stab und teilt das Meer. Gott fordert Glauben. Josua, ihr wollt Jericho einnehmen? Ja, dann marschiert's halt drumherum, dann wird die Stadtmauer einbrechen. Die Zeit wäre mir zu kurz jetzt da, wenn ich erzählen sollte von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und den Propheten. Das ist keine Aussage, die von mir kommt. Die hat ein anderer vor mir geschrieben. Und zwar genau da, wo er über den Glauben geredet hat, den Gott von Leuten eingefordert hat. Aber für mich trifft es auch zu, nur ich kenne mich sowieso zu wenig aus, dass ich über die Leute auch reden könnte. Trotzdem möchte ich den Punkt nochmal unterstreichen, auch im Neuen Testament fordert Gott diesen Glauben. Jesus sagt zu irgendwelchen Leuten, die ihn kaum kennen, hey, kommt, folgt mir nach, lasst alles liegen und stehen. Petrus, steig aus dem Boot, geh auf dem Wasser. Martha, glaub, dass ich deinen toten Bruder wieder auferwecken kann. Gott fordert Glauben. Und ich frage mich, ob der erste Schritt von Glauben nicht immer eine Entscheidung zum Gehorsam ist. Gehorsam, der uns dahin bringt, dass wir nach dem, was wir glauben, handeln und Gott dabei erleben. Und dann werden wir uns neu damit auseinandersetzen. Wir werden dem Wort mehr Glauben schenken. Wir werden mehr danach handeln. Und ihr seht, das Ganze wird ein Kreislauf. Habe ich jetzt in der Predigt nicht dabei. Jakobus fasst es wahrscheinlich zusammen, als er sagt, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber er hat keine Werke. Der Glaube, wenn er keine Werke hat, ist in sich selbst tot. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist der Glaube ohne Werke tot. Es scheint fast so, als es ist der Glaube, der uns der Handeln fordert und das Handeln, das den Glauben fördert. Kommen wir mehr dorthin, dass wir uns auseinandersetzen mit Gottes Wort, dass wir seinem Wort Glauben schenken und dass wir danach handeln und Gott erleben. TLDL, das steht für Too Long Didn't Listen, das ist jetzt so in einem Satz die Zusammenfassung von der Predigt. Ich will, dass andere Menschen, so wie ich, eine lebendige Beziehung zu Gott haben können und erzähle ihnen aus eigener Überzeugung, rücksichtsvoll und wertschätzend, wie sie dazu kommen. Also wer nicht zugehört hat, das ist es noch einmal in einem Satz. Glaube ich. Damit möchte ich schließen und möchte noch ein paar Fragen zum Nachdenken offen lassen.